Liebe Vereinbarkeitsinteressierte, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts HR-Expertinnen im Vereinbarkeitstalk. Ja, das Jahr 2021 ist begonnen. Wir haben es alle mitbekommen. Und in diesem ersten Quartal möchten wir eine besondere Zielgruppe uns herausnehmen, und zwar die Kommunalverwaltung. Dort möchten wir mal schauen, welche Familien- und lebensphasenbewussten Aktionen gestartet sind, was sie weiterbringt und was da in Zukunft noch getan werden kann. Ja, Kommunalverwaltung. Als Bürgerinnen erwarten wir ja, dass diese immer funktionieren und auch für uns da sind. Gerade auch oder ja jetzt in der Krisenzeit besonders hervorgehoben. Da haben Verwaltungen von Bezirken, Gemeinden, Kreisen und Städten offenkundig mit Personalmangel zu kämpfen. Leider gelten sie nicht unbedingt als attraktiver Arbeitgeber. So meinen viele junge Leute, dass es doch da etwas langweilig zugeht, sehr bürokratisch und auch starr ist, was Tätigkeitsfelder, Arbeitsumfeld und Karrierechancen angeht. Dass dies nicht so ist und auch nicht sein muss, möchte ich heute gemeinsam mit meinen GesprächspartnerInnen von der Stadtverwaltung Einbeck aufdecken. Die Stadtverwaltung Einbeck, sie setzt auf eine moderne Organisationsentwicklung, auch mit Hilfe einer systematischen Vereinbarkeitspolitik. Ich begrüße daher von der Stadtverwaltung Einbeck die Gleichstellungsbeauftragte Simone Engelhardt und den Fachbereichsleiter der internen Finanzservice und Finanzen, Herrn Dr. Florian Schröder. Hallo Frau Engelhardt.
Ja, guten Morgen.
Und hallo Herr Dr. Schröder.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich sehr, Sie bei mir zu haben, beziehungsweise wo erwische ich Sie denn gerade? Wir sind ja telefonisch verbunden. Sind Sie in der Stadtverwaltung?
Ja, sind wir.
Mhm. Tatsächlich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie sind jetzt vor Ort. Was ist denn mit Präsenzarbeit bei Ihnen in der Verwaltung gerade die Regel? Gibt es viele Homeoffice-Anteile bei den Kolleginnen? Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie die Situation gerade ist.
Ja, also wir haben tatsächlich überwiegend Präsenzarbeit hier. Mhm. Das ist verschiedenen Faktoren geschuldet. Einmal der Tatsache, dass wir ein riesengroßes Rathaus haben, in dem fast jeder ein Einzelbüro hat. Mhm. Ein Luxus, den sich nicht viele Verwaltungen leisten können. Mhm. Und natürlich ist es auch etwas der Tatsache geschuldet, dass so die typischen Probleme, die eigentlich das Homeoffice lösen soll, nämlich das Vermeiden von vollen Bussen, Bahnen, U-Bahnen etc., natürlich hier in unserer ländlichen Region nicht so das Thema ist, da die Mitarbeiter eben im Wesentlichen mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit kommen können und es insofern diese Zusammenballungen sozusagen nicht gibt. Mhm. Insofern können wir das an der Stelle etwas ja, entspannter sehen. Mhm. Gleichwohl haben wir die Möglichkeit, Homeoffice einzuführen, beziehungsweise Homeoffice in Anspruch zu nehmen. Wir haben die Möglichkeit schon seit einigen Jahren, das gab es schon vor der Corona-Pandemie, also sowohl in Form von Telearbeitsplätzen als auch in Form von mobilen Arbeitsplätzen. Das wurde immer etwas stiefkindlich behandelt von den meisten Mitarbeitern. Das waren immer nur eine Handvoll Leute, die das in Anspruch genommen haben.
Ah, ja.
Die Zahl ist auf jeden Fall seit der Pandemie enorm gestiegen. Also wir sind jetzt hier im Rathaus, in dem, was wir immer so die Kernverwaltung nennen, also der eigentlichen Verwaltung, was man so landläufig als Verwaltung versteht, also die Büroarbeitsplätze, da sind wir jetzt schon bei einer Quote von, ich glaube, so ungefähr einem Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das in Anspruch nehmen.
Genau. Also die Flexibilisierung ist auch da bei Ihnen spürbar, ganz klar, obwohl Sie gesagt haben, Sie da in einer guten Situation sind, wegen der Räumlichkeiten das auch so zu entzerren da vor Ort. Ja, bevor wir da jetzt weiter in das Thema der Flexibilisierung auch einsteigen, möchte ich dann doch nochmal fragen, wer ist denn überhaupt die Stadt Einbeck beziehungsweise die Stadtverwaltung? Geben Sie uns doch mal bitte einen kleinen Einblick, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen, was auch die zum Beispiel die Beschäftigtenzahl angeht und was so die Kernaufgaben auch sind Ihres Hauses.
Gerne. Also die Stadt Einbeck liegt im Süden von Niedersachsen, so auf halber Strecke zwischen Hannover und Kassel ungefähr, kann man sich das vorstellen. Wir haben ungefähr 370 Köpfe bei uns, allerdings natürlich deutlich weniger Vollzeitäquivalente. Und in dem klassischen Verwaltungsbereich hier im Rathaus arbeiten davon so ungefähr 100 Personen. Und der Rest sind in zahlreichen Außenstellen verteilte Kolleginnen und Kollegen. Also unser Portfolio Portfolio ist sehr groß. Das unterscheidet Kommunalverwaltungen ja immer von anderen Behörden und auch von Unternehmen. Mhm. Wir stellen eben nicht Reifen her und verkaufen die oder sind so ein One-Trick-Pony, sondern wir müssen ja mehr oder weniger alles können. Mhm. Quasi von der Kita bis zum Friedhof, von der Baugenehmigung bis zur Stadtbücherei. Mhm. Also wir haben wirklich ein ganz breites Portfolio. Wir schreiben Steuerbescheide und wir kümmern uns um Obdachlose, die untergebracht werden müssen. Also wir machen wirklich eine ganze Menge. Und diese Außenstellen sind eben sehr personalintensiv, in Gestalt von Kindertagesstätten zum Beispiel, in Gestalt unseres kommunalen Bauhofs und ja, wie gesagt, Stadtbibliothek, Stadtmuseum, diverse Grundschulen, deren Träger wir sind. Mhm. Also wir haben wirklich einen sehr bunten Laden hier.
Genau, und damit auch ein riesiges Aufgabenspektrum, ganz klar. Genau,
ich kann auch ein bisschen was zur Personalstruktur sagen.
Ja, gerne.
Die ist ganz klassisch verwaltungsmäßig. Also wir haben deutlich mehr Frauen als Männer. Mhm. Gleichwohl ist die Aufteilung in der Führungsetage, da schaue ich mal zu unserer Gleichstellungsbeauftragten rüber, natürlich wieder ein bisschen antizyklisch. Also wir haben zwar eine Bürgermeisterin, aber die Zahl der Führungskräfte weiblichen Geschlechts ist durchaus noch geringer als männlichen Geschlechts. Mhm. Unser Altersdurchschnitt liegt so knapp unter 50, also vergleichsweise alt. Mhm. Allerdings ist das in einem deutlichen Wandel begriffen im Moment, weil wir mit einer relativ hohen Zahl von Altersabgängen im Moment uns konfrontiert sehen, ja. Und insofern auch relativ Azubis, Nachwuchskräften oder auch neu eingestellten, bereits ausgelernten oder fertig studierten Personen haben. Mhm. Und insofern sinkt der Altersdurchschnitt peu à peu sein.
Ah ja, genau, eben. Ja, da sind wir ja schon so bei dem Thema, dass ja der Stellenbesetzung und der Frage nach dem, wie gestalte ich denn die Personalstruktur gegebenenfalls auch neu tatsächlich. Wir hatten ja von Beruf und Familie aus im November des vergangenen Jahres mal so eine Kurzumfrage unter den Kommunalverwaltungen gestartet, die halt das Audit zum Beruf, das Zertifikat zum Audit Beruf und Familie tragen. Und da haben tatsächlich 3/4 von denen gesagt, dass sie aktuell Probleme bei der Stellenbesetzung haben. Und sogar in die Zukunft geblickt, also wenn man gefragt hat, wie sieht es denn in 5 Jahren aus, sagten da ebenfalls 75% irgendwie, ja, die Probleme werden da sogar auch noch wachsen, sofern sich da die Rahmenbedingungen nicht zu einem besseren ändern. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Teilen Sie diese ja eher negativen Aussichten, diese Erwartung?
Also die Erwartung teilen wir schon. Grundsätzlich gehen wir auch davon aus, gerade in Anbetracht dessen, dass wirklich die nächsten 15 Jahre 2/3 unserer Beschäftigten in den Ruhestand gehen werden. Mhm. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass die Stadt noch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein scheint. Also wir können unsere Stellen schon mit guten Bewerbern auch besetzen. Aber langfristig gesehen ist es natürlich schon schwierig. Wir sehen also, die Bewerberzahlen insgesamt gehen zurück. Und da ist natürlich die Frage, wie bleiben wir da tatsächlich attraktiv, was können wir da machen? Mhm. Gerade im Hinblick darauf, dass eben nicht alle Berufe, die wir hier benötigen, auch selber ausgebildet werden. Also wo wir sagen, Verwaltungsfachangestellte zum Beispiel, da können wir ja langfristig planen und können versuchen, jetzt schon so ein bisschen darauf hinzuarbeiten, dass wir den Bedarf decken können. Aber wenn es jetzt andere Berufszweige sind, da kriegen wir dann schon Probleme tatsächlich, da müssen wir uns ja gegen die Arbeitgeber in der freien Wirtschaft auch behaupten.
Ganz klar, genau, eben.
Sie sagten ich noch, ja, gerne. Ganz kurz was ergänzen darf. Pandemiebedingt ist so unser Eindruck, dass sich die Bewerberzahlen durchaus ein bisschen verbessert haben, weil eben der Klassiker, nämlich Behörde als sicherer Arbeitgeber, durchaus an Attraktivität wiederum gewonnen hat. Also ein Punkt, bei dem ich sonst in Vorstellungsgesprächen immer gleich die Krise kriege, wenn die Bewerber als erstes auf die Frage, warum bewerben sie sich denn bei uns, sagen, naja, ist ein sicherer Job. Da könnte ich immer gleich, aber jedenfalls, also dieser Punkt wird wichtiger und hat insofern dann auch die üblichen sonstigen Gründe, Gemeinwohlaspekte und so weiter, da tendenziell noch ein bisschen weiter in den Hintergrund gedrängt.
Ja, genau, ja, spannend, ne? Genau, eben sich entwickeln. Entwicklung das nimmt. Und gerade mit dem Blick auf die Generation Z, also die haben wir auch so ein bisschen im Fokus, irgendwie auch unser Nachforschung, unseres Wissensmanagements und gerade das Stichwort, was Sie sagten, sicherer Arbeitgeber, das ist da ja wieder ganz groß geschrieben. Ne? Also es ist ganz interessant, also um die Truppe sozusagen, also dann müssten Sie sich keine Sorgen machen, wenn man jetzt so will, ja, wenn man dieses Argument, ich möchte einen sicheren Arbeitgeber haben, da sieht, dann ist die Generation Z sofort dabei irgendwie. Aber es gibt ja noch total andere Punkte und da sind wir ja bei dem, was Sie auch gerade schon als Stichwort genannt hatten, das Wort Arbeitgeberattraktivität, was macht einen aus? Und da möchte ich mal Ihre Einschätzung auch haben, welchen Stellenwert denn gerade in Sachen Arbeitgeberattraktivität und letztendlich auch Gewinnung von Beschäftigten und ja letztendlich auch Bindung, denn da welchen Stellenwert die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben hat aus Ihrem Blickwinkel?
Also ich denke, das steigt tatsächlich, das Interesse daran. Ich hatte in Vorstellungsgesprächen tatsächlich auch junge Leute, wenn ich die gefragt habe, ja, was wäre denn für Sie interessant an einem Arbeitgeber, was würden Sie erwarten, damit Sie da auch bleiben? Dann haben die tatsächlich gesagt, auch teilweise schon mit 22, 23, naja, ich wünsche mir halt auch so eine Work-Life-Balance. Da haben wir zuerst ein bisschen geguckt, weil das wirklich sehr früh ist. Aber ich weiß zum Beispiel von meiner Tochter, die ist jetzt 25, die sagte, ihre Freundin sind mit dem Studium fertig und die gucken beim Arbeitgeber tatsächlich auch nach, welchen Sinn macht das bei dem zu arbeiten. Mhm. Also wie kommen wir da klar, wie können wir unsere privaten Interessen auch mit den dienstlichen irgendwie vereinbaren. Also die gucken gar nicht mehr immer nur aufs Geld, auf das Einkommen, das gut, die möchten natürlich dann, aber gerade nach dem Studium ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, so richtig viel zu verdienen, sondern die möchten auf eigenen Füßen stehen und sagen, aber wir arbeiten lieber bei einem Arbeitgeber, bei dem wir sagen können, das macht Sinn, für den tätig zu werden. Und das ist, glaube ich, auch für uns eine Chance, tatsächlich diese jungen Leute auch zu erreichen.
Genau. Jetzt sind Sie ja 2018 ins Audit eingestiegen, beziehungsweise haben da Ihre erste Zertifizierung erhalten nach dem Audit Beruf und Familie. Was waren denn so Ihre Beweggründe, da einzusteigen ins Audit?
Ja, also erstmal ist es so, dass wir gesagt haben, wir müssen auch ein bisschen Werbung nach außen machen tatsächlich und das Zertifikat ist ja nun auch anerkannt. Auch bei Bewerbern tatsächlich fragen wir immer mal wieder nach und die sagen, ja, wir haben geguckt und das hat schon eine gewisse Bedeutung für uns auch gehabt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und es ist einfach so, wir hatten ja viele Angebote schon, also wir haben ja nicht ganz bei Null angefangen, aber dadurch wurde das eben einmal strukturiert, das Ganze. Das war auch für uns ganz sinnvoll, auch für unsere eigenen Beschäftigten, dass die tatsächlich auch sehen, es gibt schon Angebote, also nochmal ganz bewusst das wahrzunehmen, gerade auch, weil die eben an dem Prozess auch teilgenommen haben. Wir hatten ja verschiedene Workshops dazu und haben dann unsere Strategie festgelegt und unsere Zielvereinbarung. Da waren eben auch die Beschäftigten beteiligt und für die war es tatsächlich auch ganz attraktiv, diese Kontrolle nochmal von außen. Dass sie gesagt haben, ja, das ist jetzt eben nicht so, dass unser Arbeitgeber uns nur irgendwas sagen kann, sondern der muss dafür auch Rechenschaft ablegen. Und das fanden die eben auch sehr, sehr interessant und sehr spannend, dass wir da bereit waren. Und das ist eben auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also nochmal, um das zu untermauern, sagen, ja, wir lassen uns von außen kontrollieren, wenn wir sagen, wir wollen hier wirklich was tun für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Genau.
Und ich glaube, das ist ja auch einer der Punkte, der dieses Audit von anderen Zertifikaten so ein bisschen unterscheidet, dass man nicht ein paar Wochen lang eine Truppe von Menschen sozusagen in seine Organisation bekommt, die am Aufschreiben, was alles falsch ist oder was man alles schöner machen kann. Und hinterher hat man so ein dickes Handbuch, das dann das übliche Schicksal von Handbüchern erleidet und im Schrank staubig wird, sondern dass man da eben einen sehr großen Einfluss auf das Verfahren hat und es wirklich selbst sehr mit steuern und beeinflussen und eben auch selbst abarbeiten kann, ohne dass einem was aufgedrückt wird sozusagen. Ja, und das ist gerade bei so einem Thema, was ja immer so ein On-Top-Thema ist und wo viele MitarbeiterInnen jetzt vielleicht auch nicht sofort Feuer und Flamme sind und sagen, Mensch, das erleichtert mir meine Arbeit jetzt aber total im Alltag, ist das, glaube ich, wichtig, solche Aspekte mit dabei zu haben, um eben die Leute dann auch wirklich mitzunehmen und das nicht zu so einem Management-Thema nur verkommen zu lassen.
Ja, genau. Was ist denn schon passiert im Audit, also im Rahmen dieser, so lang ist es ja dann eigentlich auch noch nicht, ne? Also wir müssen ja sagen, das ist das Audit ist ja nun mal als Entwicklungsaudit angelegt. Somit sind sie ja noch in der ersten Phase, in den ersten 3 Jahren. Aber dennoch finde ich es mal ganz spannend zu fragen, was denn da schon passiert ist, also welche Maßnahmen zum Beispiel da eruiert worden sind oder auch schon eingeführt worden sind.
Also 2 unserer Schwerpunkte waren ja diese Themen Führung und Kommunikation. Und da haben wir schon einiges abgearbeitet. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen, also was wir vorher nicht so vermutet haben, das Schwierigste an der Sache war wirklich auch so die Überzeugungsarbeit und auch den Beschäftigten irgendwie zu sagen, das ist jetzt wirklich was für euch. Da könnt ihr von profitieren und die auch mit ins Boot zu holen. Das ist tatsächlich so, ja, das ist so eine gesunde Skepsis, die da irgendwie kommt, dass wir sagen, ja, so alter Wein in neuen Schläuchen haben wir alles schon gehabt. Aber tatsächlich haben wir eben auch immer wieder, oder versuchen wir immer wieder, auch die Beschäftigten zu fragen, was wollt ihr, was braucht ihr denn jetzt gerade aktuell? Wir haben zum Beispiel auch Umfragen gestartet. Das war ganz spannend, was sie sich denn eigentlich wünschen. Daran haben die sich dann auch beteiligt, erst sehr zögerlich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das auch transparent zu halten, also immer wieder zu sagen, hier stehen wir jetzt und das haben wir gemacht. Und wir haben uns zum Beispiel mit Überlastungsanzeigen beschäftigt in der Vergangenheit. Wir haben eine Dienstvereinbarung zur Kommunikation geschlossen, was auch sehr spannend war, weil wir wirklich auch alle Bereiche beteiligt haben, von den Auszubildenden über die Führungskräfte, über die Beschäftigten, haben wir da wirklich möglichst viele Kollegen und Kolleginnen mit einbezogen. Das war uns sehr wichtig. Dann haben wir zum Beispiel einen Fortbildungstag hier organisiert für alle Beschäftigten vor Ort. Das war auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil sie eben wirklich die Möglichkeit hatten, auch zwischen ganz vielen verschiedenen Themen zu wählen. Das war auch so etwas, was wir gemacht haben, genau. Wir haben uns mit einem Leitbild für die Verwaltung beschäftigt. Also es gibt eins für die Stadt insgesamt, aber eben auch nochmal so zu gucken, so wie sieht denn das jetzt hier für die Verwaltung aus, was ist hier für uns von Bedeutung. Und da haben wir eben auch neben den Führungskräften und neben den Kolleginnen und Kollegen auch die Auszubildenden beteiligt, um das wirklich möglichst breit zu fassen. Und das ist dann eben auch erstmal in unsere Dienstvereinbarung zur Kommunikation mit eingeflossen. Damit die auch sehen, so, das hat aber auch schon Sinn, was wir hier machen und das verpufft nicht irgendwo.
Ja, genau. Das ist ich höre das immer wieder raus bei Ihnen, dieses Stichwort der Beteiligung. Also die Mitarbeitenden werden ganz klar einbezogen und so. Wie ist denn so insgesamt das Feedback jetzt auf diese Strukturierung, die Sie im Rahmen des Audits vornehmen? Also stößt es auf Akzeptanz? Was gibt's da vielleicht auch an konstruktiven Rückmeldungen und an aktiver Stützung für Sie, als Sie sind ja die Audit-Projektleitung im Hause auch, um das Ganze voranzutreiben?
Ich glaube, viele warten einfach erstmal ab, wie sich die Dinge entwickeln. Manche sehen sie ganz positiv tatsächlich. Das ist halt sehr gemischt, ne? Also die Kollegen sind ja auch nicht einheitlich. Die haben ja unterschiedliche Auffassungen und Meinungen. Und die vertreten sie natürlich auch dann gegenüber dem Audit. Das ist irgendwie völlig normal. Aber ab und an kommt dann halt auch mal so eine Rückmeldung, dass es dann heißt, ja, meine Chefin hat gesagt, wir haben jetzt das Audit Beruf und Familie und da gucken wir doch jetzt einfach mal. Das ist dann irgendwie auch ganz nett, wenn sowas mal zurückkommt. Aber ja, so im Großen und Ganzen sind die Kollegen erstmal abwartend und Kolleginnen und warten einfach, was kommt jetzt und ja, was wird tatsächlich auch umgesetzt, wie weit merken wir das? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Dienstvereinbarung zur Kommunikation, da muss man einfach mal gucken, wie wird das am Ende auch gelebt? Ich glaube, das ist eben die Frage und das dauert einfach so ein bisschen.
Sie haben es gesagt, Dienstvereinbarung zur Kommunikation. Das ist einer der Schwerpunkte neben Führung auch jetzt in der ersten Phase des Audit gewesen. Wie schaffen Sie das denn oder was ist denn da die Herausforderung, frage ich mal andersrum irgendwie, bei der Kommunikation? Was stellen Sie da so fest? Erreichen Sie schnell alle Beschäftigten? Das ist ja immer so der Traum irgendwie. Und wenn ja, wie? Ne? Oder so. Es ist ja auch dieses, also es fragen uns ja auch immer Arbeitgeber irgendwie so, wie bleibe ich da dran? Und was sind so die Herausforderungen der Kommunikation und wie nehmen Sie sich denen an? Das wäre jetzt meine konkrete Frage.
Also tatsächlich ist das mit dem Audit eher ein Marathon und kein Sprint.
Ja.
Das dauert einfach auch da. Also oft ist es so, dass wir dann hören, haben wir alles schon gehabt. Und ich denke, das ist einfach das Wichtige, dass das so ein fortlaufender Prozess ist. Ne? Mhm. Das ist also nicht einmal, wir sind jetzt zertifiziert und das war's dann, sondern dass wir immer wieder Rechenschaft ablegen müssen, immer wieder die Ziele neu stecken müssen, gucken müssen, was haben wir erreicht, wo müssen wir vielleicht noch dran arbeiten. Das ist einfach so das Wichtige zu sehen. Das ist ein Prozess und das auch bewusst zu machen. Also wir versuchen es halt, aber es ist eben, also es muss sich auch entwickeln, sowas. Und ich glaube auch die Frage der Glaubwürdigkeit, das muss sich eben auch entwickeln, weil oft heißt es ja, haben wir schon gehabt, haben wir schon gemacht. Aber das ist eben, ich glaube, viele müssen erstmal selber die Erfahrung machen, was bedeutet das denn jetzt für uns? Dass wir jetzt hier zertifiziert sind und ist es jetzt einfach nur, was halt schön aussieht in der so in der Label Stellenanzeige, oder? Genau. Oder wird es auch wirklich gelebt? Und das ist einfach, also viele Bereiche tatsächlich werden gelebt. Manchmal bin ich auch ganz überrascht, wie sehr in manchen Bereichen und manches braucht einfach noch. Ne?
Insgesamt, wenn ich an der Stelle nochmal einhaken darf, muss man das auch immer so ein bisschen aus der Historie heraus sehen. Also unsere Verwaltung hat über viele Jahre und Jahrzehnte keine sehr ausgeprägte Kommunikationskultur, glaube ich. Und das, was ich vorhin sagte mit den Einzelbüros, das ist in Zeiten der Pandemie hilfreich. Manchmal ist es auch nicht so hilfreich.
Ja.
Und auch so das Thema Führung und Führungsspanne, also wie viele direkte Mitarbeiter hat ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte. Das haben wir erst in den letzten Jahren angefasst und ein bisschen handhabbarer gestaltet und da dann auch entsprechende Kommunikationsregeln eingeführt, Mitarbeiterjahresgespräche eingeführt und solche Dinge, Führungsfeedback und regelmäßiges Beurteilungswesen und ähnliche Dinge eingeführt. Und das war jetzt in den letzten Jahren schon vergleichsweise viel, was wir da gemacht haben. Und das braucht dann auch natürlich seine Zeit, um in den nicht nur in den Köpfen anzukommen, sondern auch in den Herzen anzukommen, also um dann wirklich gelebt zu werden, wie man das so sagt. Und insofern stimme ich da Frau Engelhardt völlig zu. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und langsam gewöhnt sich dann jeder daran. Also für die Neuen hier im Hause ist es natürlich dann, bedarf es keiner großen Gewöhnung, die kennt es nicht anders. Aber die Kollegen, die schon ein bisschen länger dabei sind, müssen sich daran natürlich gewöhnen in gewisser Weise und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, das wird.
Sehr gut, genau. Ja, dieses Dranbleiben, ne, dieses stringente Kommunizieren ist ja auch ein Teil, der dazu führen soll, dass für Nachhaltigkeit gesorgt wird letztendlich. Ne? Also dass das Ganze auch wirkt und man da ein, also Bausteine dann auch hat, einen Rahmen gesetzt hat, der Vereinbarkeitspolitik, aus dem man dann schöpfen kann. Das ist ja immer so das, was wir uns von der Beruf und Familie auch idealerweise wünschen für die Arbeitgeber, ja, dass sie da einen Prozess initiieren, der dann auch nachhaltig wirkt, also dass das Ganze wirklich auch in die Unternehmenskultur, wie man ja auch gerne sagt, dann übergeht, in Fleisch und Blut übergeht, Vereinbarkeit wird gedacht und gelebt. Hat bei Ihnen ja auch, Sie haben ja gesagt, Sie sind da ja nicht ganz frisch, Sie sind ja nicht ins Audit gestartet bei Null oder so und haben ja schon einige Dinge mitgebracht. Ganz interessant wäre es da auch für mich zu sehen, jetzt gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie und das letzte Jahr, wie Sie das so erlebt haben, auch unter dem Blickwinkel der Vereinbarkeit. Also hat Ihnen das, so wie Sie aufgestellt waren, vereinbarkeitspolitisch, was gebracht in der Corona-Pandemie, also hinsichtlich zum Beispiel Flexibilisierung von Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und Ort?
Ja, das hat es. Also insbesondere was Arbeitszeiten angeht, da sind wir schon seit diversen Jahren recht gut aufgestellt mit einer ziemlich flexiblen Dienstvereinbarung, die eben so Servicezeiten festlegt, in denen ein Team, also auch nicht eine einzelne Person, sondern in der Regel ein Team erreichbar sein muss. Und das hat schon in der Vergangenheit sehr zur Flexibilisierung beigetragen und jetzt momentan natürlich auch durchaus gekoppelt. Was so Dinge wie Arbeitsort angeht, wie gesagt, gab es die Möglichkeiten der Telearbeit und der mobilen Arbeit schon. Allerdings sind wir, was solche Dinge wie elektronische Aktenführung und so etwas angeht, noch nicht so ganz die Speerspitze der Bewegung. Da arbeiten wir momentan dran. Insofern muss man dann natürlich immer gucken, inwiefern lassen sich Dinge sozusagen mit nach Hause nehmen und zu Hause dann auch sinnvoll bearbeiten. Da ist durchaus noch Luft nach oben. Das steht so auf meiner Agenda für die nächsten Monate und Jahre mit dieses Thema. Aber ja, also wir waren da, glaube ich, was gerade die Arbeitszeitthemen angeht, schon relativ gut aufgestellt und das war durchaus sehr hilfreich.
Also gab es da schon eine Wirkung im Sinne der Nachhaltigkeit, was natürlich sehr erfreulich ist. Wie sieht es denn jetzt so aus? Was haben Sie sich denn vorgenommen für die nächsten Jahre? Am Ende des Jahres steht ja die zweite Zertifizierung der Stadtverwaltung Einbeck an. Und da haben Sie ja nicht normalerweise, das gehört halt dazu, im Gepäck immer ein Maßnahmenpaket, was Sie, wie Sie es selber beschrieben haben, ja auch schon ganz betriebsindividuell ja auch aufbauen und planen. Lassen Sie uns mal so ein bisschen reinschauen, was erwartet denn da die Beschäftigten dann auch in Zukunft? Was sind denn so die nächsten Steps?
Ja, also Sie hatten ja letztes Mal schon so die Schwerpunkte gesetzt auf die Themen Führung und Kommunikation. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Dauerthema. Also gerade die Kommunikation, da sind die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch interessiert. Die wollen natürlich auch wissen, die wollen nicht, dass irgendwas mit ihnen passiert. Die wollen auch beteiligt werden. Die möchten wissen, wo wir gerade stehen. Also ich denke, dieses Thema Kommunikation, das wird uns auf jeden Fall durchgehend weiter erhalten bleiben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Führung ist, glaube ich, auch immer noch ein Thema. Gerade auch im Hinblick darauf, dass natürlich auch die Führungskräfte immer mal wieder wechseln, altersbedingt. Da macht es ja schon Sinn, früh einzusetzen und zu sagen, oh, dafür stehen wir und in die Richtung wollen wir. Also das wird uns wahrscheinlich tatsächlich da auch erhalten bleiben.
Ich glaube auch, das Führungsthema wird auch im Zuge des digitalen Wandels eine besondere Bedeutung nochmal bekommen. Denn da ist ja durchaus abzusehen, dass in den nächsten vielleicht 10 Jahren die Arbeitsweise in Verwaltungen extrem sich verändern wird, glaube ich. Und entsprechend natürlich auch andere Führungsskills und andere Themen da an Bedeutung gewinnen werden. Da gibt es ja viele Untersuchungen und Prognosen zu, die auch alle so eintreten werden, glaube ich. Also egal, wo man guckt, ob bei der FIT oder bei der KGST oder wo auch immer. Und auf die, obwohl eigentlich jeder weiß, da kommt was, die dann noch nicht ausreichend vorbereitet sind. Und dazu zähle ich uns auch. Insofern wird das, glaube ich, nochmal ein Big Point sein,
ja. Ja, genau, eben. Also langweilig wird es nicht, bei Ihnen auch nicht, wie ich raushöre. Aber genau deshalb haben Sie auch gesagt, Sie haben sich bewusst, stellen Sie sich da einen Prozess, um sich da weiter zu entwickeln. Und ja, dafür drücken wir ganz fest die Daumen, drücken Ihnen vor allen Dingen auch für alle Mitarbeitenden gesund, die Daumen in Richtung Gesundheit. Bleiben Sie fit, bleiben Sie negativ, wie man ja heutzutage so schön sagt. Und ich danke Ihnen vielmals für das spannende, informative Gespräch und die Einblicke in die Arbeit einer so breit aufgestellten Stadtverwaltung. Und ich grüße ganz lieb nach Einbeck, bedanke mich und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.